5, 4, 3, 2, 0,
and liftoff for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge while expanding our lives in space.
Liftoff for the final launch of Endeavour. So hörte sich das an am vergangenen Montag um 15.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Denn da war es endlich soweit. Nach mehreren abgebrochenen Startversuchen ist das Space Shuttle Endeavour am Raumbahnhof Cape Canaveral seine letzte Reise angetreten, zur internationalen Raumstation ISS. Mit an Bord ein 7 Tonnen schweres Ungetüm. Das Alpha-Magnetische Spektrometer AMS-02. Mit ihm will eine internationale Wissenschaftlergruppe der geheimnisvollen Antimaterie auf die Spur kommen. Entworfen und gebaut wurde der Detektor von einem Team um Professor Wim de Boer, Elementarteilchenphysiker am KIT. Mein Kollege Stefan Fuchs hat ihn gefragt, welche Gefühle der Start der Endeavour mit seinem Baby an Bord in ihm geweckt hat.
Wenn man so mehr als 10 Jahre an so einem Spektrometer gearbeitet hat, und dann sieht man es endlich fliegen. Es hat ja viele Verzögerungen gegeben, vor allem durch den Unfall mit der Discovery. Dann hat es natürlich viel Enttäuschung gegeben. Viele junge Mitarbeiter sind abgesprungen. Das heißt, man musste immer wieder dafür sorgen, dass man neuen Nachwuchs hat, die auch die Kenntnisse von vorher mitbekommen würden. Und dann endlich mal zu sehen, dass das Experiment fertig ist. Es wurde komplett getestet in einem Raumfahrtsimulator bei der ESA in den Niederlanden. Da muss es dann mehrere Wochen lang in einem Vakuumumgebung, wo es gekühlt wird und geheizt wird, weil die Raumstation geht ja in 90 Minuten um die Erde. Das heißt, es ist 45 Minuten in der Sonne und 45 Minuten in der absoluten Kälte des Universums. Und um diese Temperaturfluktuationen mitzumachen, muss es natürlich getestet werden. Das hat alles wunderbar funktioniert. Das heißt, wir waren sehr glücklich, dass der Detektor wirklich so gut funktioniert. Und dann zu sehen, dass es dann hochgeschossen wird, das ist natürlich phänomenal.
Wie groß muss ich mir denn das vorstellen? Worüber reden wir da? Über einen Ziegelstein, über ein größeres Objekt?
Der Detektor ist so 4 x 4 x 4 Meter, wiegt 7 Tonnen. Das heißt, das ist für ein Raumfahrtexperiment wirklich die Grenze. Und darum geht es eigentlich auch gerade so mit dem Shuttle. Gut, es würde auch mit dem Satelliten gehen heutzutage. Ein Raketenstart würde möglich sein. Aber wir haben natürlich die internationale Raumstation erkoren, weil dort die Infrastruktur sehr gut ist.
So ein großes Objekt, was geschieht mit dem in der internationalen Raumstation? Wird es da irgendwo in die Station oder außerhalb befestigt?
Die internationale Raumstation ist ja sehr groß, so die Größe eines Fußballfeldes. Und an irgendeiner Ecke wird einfach der Spektrometer montiert. Die schickt dann die Daten zum zentralen Modul, wo die Astronauten sind. Und von dort aus steht einfach ein Laptop, der die Daten nach unten schickt und wo die Astronauten eventuell auch eingreifen können, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn er neu gestartet werden muss. Aber wir hoffen, dass das nicht passiert. Es gibt ja 4 parallel Online-Computer, die die Daten kontrollieren und wenn einer ausfällt, dann übernimmt der andere. Es muss alles redundant sein, weil die Astronauten können ja nicht zu diesem Spektrometer gehen und irgendwas fixen da. Das muss alles einwandfrei funktionieren.
Ziel dieser doch jahrzehntelangen Arbeit, muss man sagen, ist die Erforschung der Antimaterie. Antimaterie, dunkle Materie, unsichtbare Materie. Was ist das? Was hat es damit auf sich?
Antimaterie ist ja etwas Geheimnisvolles, weil die Leute, die Star Wars geguckt haben oder den Browns Film angeguckt haben, wissen, dass Antimaterie sich vernichtet mit Materie und dann viel Energie entsteht. Und damit auch die Materie vernichtet werden kann. In unseren Beschleunigerexperimenten hat man immer gesehen, dass genauso viel Materie wie Antimaterie entsteht. Das muss immer in gleichen Mengen entstehen. Und man geht davon aus, dass beim Urknall auch genauso viel Materie wie Antimaterie entstanden ist. Nur heutzutage sehen wir im Universum eigentlich nur noch Materie. Das heißt, irgendwie ist die Antimaterie verschwunden und wir vermuten, dass einfach der größte Teil der Antimaterie mit der Materie sich getroffen haben und dadurch verschwunden ist. Das heißt, durch die Vernichtung ist Materie und die Antimaterie verschwunden. Es war nur zufällig mal ein bisschen mehr Materie da als Antimaterie und was dann übrig geblieben ist an Materie, daraus sind wir dann entstanden und haben den Glück gehabt. Aber es könnte natürlich sein, in einem anderen Ecke des Universums, dass da ein bisschen mehr Antimaterie war wie Materie und dass dort Galaxien aus Antimaterie entstanden sind. die müssen weit weg sein, weil sonst, wenn die sich mit Materie treffen, vernichten die sich. Aber es könnte ja sein, dass irgendwie noch Antikerne aus diesen weiten Galaxien zu uns driften im Universum. Und das wollen wir dann gucken, um zu gucken, ob wirklich Galaxien aus Antimaterie existieren oder nicht.
Das kann man nicht auf der Erde, das muss man im Weltraum machen?
Klar, weil wenn die Antimaterieteilchen auf die Atmosphäre treffen, würden die sich sofort mit der Materie vernichten und die würden nie auf der Erde ankommen. Das heißt, das kann man nur im Weltraum machen.
Und wie kann man solche Antimaterieteilchen detektieren? Das heißt, kann man das irgendwie anschaulich machen? Was ist das Prinzip dieses Detektors, der ja also als Alpha-Magnetspektrometer fungiert? Was ist Alpha?
Alpha steht für ein Heliumteilchen und die Idee war, dass man zuerst mal Antiheliumteilchen und Heliumteilchen detektieren kann. Magnetisch heißt, dass es ein magnetisches Spektrometer ist. Damit kann man die Ladung, die elektrische Ladung der Teilchen bestimmen. Und Antimaterie unterscheidet sich von Materie durch die elektrische Ladung. Das heißt, man muss ein magnetisches Spektrometer haben, um die Vorzeichen der Teilchen zu bestimmen. Es heißt auch noch Spektrometer, weil man kann auch die Masse der Teilchen bestimmen. Das heißt, man kann gucken, ob das ein Heliumkern ist oder ein Eisenkern oder ein Siliziumkern. Die kann man alle unterscheiden. Und vielleicht gibt es auch Antikohlenstoffkerne zum Beispiel. Und das werden wir dann sehen können.
Antimaterie, also Antihelium, Antikohlenstoff, da ist der Unterschied einfach die Ladung, ist die andere Ladung?
Es ist genau nur die Ladung ist andersherum. Und dann, wenn die zwei entgegengesetzte Ladungen aufeinandertreffen, dann neutralisiert sich das und dann entsteht nur Energie und dann verschwindet es.
Sie haben gesagt, wenn es diese Antimaterie gibt, dann ist sie weit draußen im Raum. Das heißt, man wird da nur wenige Antimaterieteilchen finden. Womit rechnen Sie? Mit welcher Frequenz? Einer pro 10 Jahre?
Von diesen Antiheliumkernen oder Antikohlenstoffkernen sagt die Theorie voraus, dass es da keine geben wird. Man geht davon aus, dass die Vernichtung der Antimaterie sehr effektiv war im frühen Universum, einfach weil die Dichte so hoch war und die Antikerne mit den Kernen so nah beieinander waren, dass sie sich vernichtet haben. Aber das ist nur Theorie. Bewiesen hat man das nicht. Und das heißt, wir hoffen, dass wir danach gucken können, aber die Vorhersage der Theoretiker ist, dass wir da nichts finden können. Aber dass wir normale, leichte Antimaterie finden, wie Antiwasserstoff oder Antielektronen, die sogenannten Positronen, die gibt es jede Menge im Universum, in unserer Galaxie auch. Die hat man mit Ballon-Experimenten schon nachgewiesen. Und die meisten entstehen einfach wie in einem Beschleuniger-Experiment, wenn man einen Protonstrahl auf ein Wasserstoff-Target schießt, dann kriegt man Antimaterie, weil Materie und Antimaterie werden in gleichen Mengen produziert. Und wir haben sehr viel kosmische Strahlung in unserer Galaxie, die trifft auf den Wasserstoffwolken in unserer Galaxie und produziert dann Antimaterie. Aber dabei können kaum Antikohlenstoffkerne entstehen. Das heißt, wenn man solche Kerne, schwere Kerne sieht, die kommen aus dem frühen Universum. Nur da war die Energie hoch genug, um das zu machen.
Das heißt, Antimaterie wird auch aktuell weiter produziert, sage ich mal?
Genau, aber das ist durch die Standard kosmische Strahlung, wenn die auf die Wasserstoffwolken trifft, entsteht Antimaterie. Aber eine starke Quelle für Antimaterie ist auch vorhergesagt durch die dunkle Materie. Die dunkle Materie sind neutrale Teilchen und dadurch können die ihre eigenen Antiteilchen sind. Das heißt, wenn diese Teilchen und Antiteilchen der dunklen Materie aufeinandertreffen, dann entsteht Energie und bei Energie entsteht wieder genauso viel Materie wie Antimaterie. Das heißt, wir denken, dass ein Teil der Antimaterie im Universum durch die Vernichtung der dunklen Materieteilchen entsteht. Und damit hoffen wir dann wirklich auch die dunkle Materie nachzuweisen.
Wenn es Ihnen jetzt gelingt, entgegen der Theorie doch solche schwere Antimaterie aus den Urzeiten des Universums zu finden, das wäre eine Sensation?
Das wäre absolut eine Sensation, weil man dann wirklich die Urknalltheorie neu überdenken muss.
Wann denken Sie, ab welchem Zeitraum, es gibt ja eine Reihe von Experimenten, die dieser Antimaterie auf der Spur sind, wann denken Sie, kann man sagen, ist ein Zeithorizont, wo man eine erste Zwischenbilanz ziehen kann?
Wir werden jedes Jahr, wenn wir nichts finden, einen größeren Teil des sichtbaren Universums ausschließen können, wo es Antimaterie gab. Das heißt, dass die Galaxien aus Antimaterie weiter weg sein müssen. Das wird jedes Jahr einfach besser sein. Für die dunkle Materie, das ist nur ein kleiner Effekt. für die Produktion der Antimaterie. Da wissen wir nicht, wie lange das dauern wird. Ich meine, wir werden jetzt 10 Jahre messen, mindestens 10 Jahre messen auf der Internationalen Raumstation und dann mal gucken, was da rauskommt. Vielleicht kommen auch ganz andere Sachen raus, als was man erwartet. Das ist natürlich das Spannende.